Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke und einer Echtzeitausgabe, in der es um verschiedene Facetten des Vergessens und Erinnerns geht.
Johnny, remember me.
Erinnerung ist das mentale Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Das Vergessen ist der Verlust von Erinnerung.
And don't forget not the curse. This heavy memory, we are trying to clean them off with our own energy.
Die eigene Frau mit falschen Vornamen anreden.
Bitte, liebes Hirn, merk dir diesen Namen.
Das ist Freiheit.
Wie geht man mit der Vergangenheit um und ist Erinnerung unbedingt der beste Weg?
Das sogenannte Recht auf Vergessen im Netz hat jedermann in der EU.
Looking at pictures on Facebook.
The impact accumulates and it starts to build up inside you.
Hast den Farben vergessen.
Ja, was man nicht so alles vergessen kann. Aber was speichern Menschen überhaupt ab und wie werden Erinnerungen neu besetzt? Was ist der Unterschied zwischen Verdrängen und Vergessen? Und muss man eigentlich immer reden, um Erinnerungen wachzuhalten? Mit dieser letzten Frage fangen wir jetzt an, denn in Deutschland, wo die eigene Geschichte ja immer wieder Thema ist, im Schulunterricht, in der Familie oder auch in der Politik, da spielt die diskursive Auseinandersetzung mit Vergangenheit ja eine zentrale Rolle. Ob nicht auch andere Rituale diese Erinnerungskultur ergänzen könnten, das hat sich auch der nigerianische Künstler Jilili Atiku gefragt. Im Berliner Gropiusbau, einem historisch ja ziemlich schwierigen Ort, hat er das afrikanische Yoruba Ritual, das Reinigung und Heilung verspricht, durchgeführt. Und mit dabei war Sonja Heitzmann. Hallo Sonja.
Hallo.
Was war denn das genau für eine Veranstaltung und wer hat daran überhaupt teilgenommen?
Das war eine ziemlich groß angelegte Performance mit ca. 50 Teilnehmern, würde ich sagen. Die hatten sich extra vorher dafür angemeldet und sollten dann gemeinsam mit dem Künstler und drei nigerianischen Priesterinnen an diesem doch, wie du schon sagtest, recht schwierigen Ort geballte positive Energie freisetzen. Der Gropiusbau wurde ja im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, muss man wissen. Und direkt nebenan ist die Gedenkstätte Topographie des Terrors, wo zwischen 1933 und 1945 unter anderem die Hauptverwaltungen der Gestapo und SS waren. Und die Idee von diesem Ritual war, zu fragen, können wir unsere Vergangenheit auch anders uns anders damit auseinandersetzen, als wir das üblicherweise tun. Also vielleicht auf eine spirituelle Art, in einem gemeinsamen Akt. Dass dieses Ritual wirklich ganz anders ablaufen würde als herkömmliche Vergangenheitsbewältigung, wurde dann auch ganz schnell klar, und zwar bei der Begrüßung.
Well, good morning. Yeah, thank you so much. I feel so extremely happy that you are all becoming part of this performance. As a human being, we all share common energy.
Also was Jilili Atiku hier macht, ist, er erklärt den Teilnehmern, dass jeder sich in dieser Performance und der folgenden Prozession auf seine eigene Energie einlassen soll, die einfließen lassen soll in das Ritual und wir als Gruppe eine Energie teilen und mit dieser positiven Energie dann diese Schwere, die an diesem Ort vorherrscht, die negative Energie überlagern und die Erinnerung und diesen Ort sozusagen heilen sollen.
Combining these two energy together is bringing healing of the memory of this space.
Hört sich erstmal so ein bisschen esoterisch an, finde ich.
Ja, das war es sicherlich auch ein bisschen, aber ich glaube, das war auch das Reizvolle. Also dieses weniger intellektuell greifbare Erlebnis, das spricht ja auch was ganz anderes in uns an und danach besteht sicherlich auch eine gewisse Sehnsucht, würde ich sagen. Also Dinge zu spüren und zu erleben und nicht immer alles nur zu verstehen und einzuordnen und sich hier auch erstmal vielleicht überraschen zu lassen. Ich glaube, das war auch das, was letztendlich die Teilnehmer an diesem Termin interessiert hat.
Ich war vor eineinhalb Jahren in Japan, habe eine zen-buddhistische Meditation mitgemacht. Da wusste ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. Und hier ist es halt alles so...
So völlig fremd. Deswegen die Spannung ist so ein bisschen... Ich glaube, das gehört mit zum Erlebnis.
Ja, hört man schon. Die sind ganz schön aufgeregt. Wer hat denn dieses Ritual dann überhaupt in Auftrag gegeben? Also wer hatte originär Interesse an so einer Art der Aufarbeitung im Gropiusbau?
Das war Stefanie Rosenthal, die Leiterin des Gropiusbaus. Sie kannte diese Heilungsrituale von Jilili Atiku und hatte sich überlegt, dass das doch eine gute Idee wäre, so etwas auch mal an diesem Ort durchzuführen.
Ich glaube nicht, dass wir unsere Geschichte aufgearbeitet haben bis jetzt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall gut zu lernen, wie man eben auch mit Hilfe von anderen Kulturen darüber nachdenkt, wie gehen wir mit unserer eigenen Geschichte, mit Trauma, mit Erinnerung um und wie können wir das verarbeiten, vielleicht gar nicht, indem wir darüber reden, sondern einfach, dass man sozusagen Orte und Geschichten neu besetzt.
Ja, und wie ging das dann konkret vonstatten? Also diese Neubesetzung, wie lief dieses Ritual dann ab?
Ja, erstmal hat Jelili Atiku seine drei nigerianischen traditionellen Priesterinnen vorgestellt. Die waren extra mit ihm aus Nigeria angereist, muss man dazu wissen. Und zu viert haben sie dann die Kostüme verteilt, die auch extra für dieses Ritual angefertigt worden waren.
Wie sahen die denn aus, diese Kostüme, die er da mitgebracht hat?
Das waren ganz lange weiße Gewänder und darüber wurden dann so gestickte Jäckchen gezogen, die schimmerten silbern und hatten dann auch noch so kleine unechte Steinchen darauf. Das Ganze war relativ viel Stoff, muss man sagen, also bodenlang und das musste man irgendwie auch bändigen, was gar nicht so leicht war.
So, we go now. Thank you all.
Und nach diesem Umziehen ging das eigentliche Ritual dann los.
Ja, dann haben sich die Teilnehmer auf den Weg gemacht in den Lichthof. Das ist ja so der zentrale Raum des Gropiusbaus. Und da warteten dann auch schon die Zuschauer auf sie. Da hatte Jelili Atiku in einem Viereck 34 geschnitzte Holzfiguren aufgestellt und daneben gebundene Tannen- und Efeuzweige gelegt. Und die Teilnehmer stellten sich dann in diesem Viereck auf und dann trat der Künstler auch in Aktion.
Und weißt du, was das bedeutet, was er da ruft?
Ja, das heißt so viel wie Lastveränderung zu, Lasttransformation zu. Und das ging dann auch eine Weile so, dass Jelili Atiku erstmal diesen Ausruf und diese Aufforderung immer wiederholte. Und dann stellte er sich aber irgendwann in die Mitte des Quadrats, also vor zwei durchsichtige Plastikbehälter. Das muss man sich so vorstellen, dass die mit Wasser gefüllt waren und da waren Blätter und Gräser drin. Und hat dann wie in einem Voodoo-Ritual eigentlich Gin in diese Bassins gegossen und später zusammen mit den drei Priesterinnen dann wirklich jede einzelne, also wirklich jede einzelne von diesen 34 Holzfiguren gewaschen, sie mit den Blättern eingerieben und gereinigt. Und die Priesterinnen reinigten auch ihm dann später den Kopf damit.
Und wie muss man sich die Stimmung da vorstellen? Also war das sehr feierlich, sehr ernst, haben alle mitgemacht? Oder fanden die Leute das auch so ein bisschen bizarr und vielleicht auch albern und haben sich eher so ein bisschen distanziert?
Nee, die standen also alle recht brav da und ernst und rahmten das Ganze ein und haben zugeschaut und waren, glaube ich, erstmal fasziniert und fanden das auch spannend. Aber irgendwann ist der Künstler dann von einem Teilnehmer zum anderen gegangen und hat gefragt, wer sich zutraut, eine Holzfigur auf dem Kopf zu tragen. Also auch in der Prozession, die dann kurz darauf auf dem Hof des Gropiusbaus startete. Vorweg lief Jelili Atiku, der schwenkte eine relativ große Kalimbasse und hinter ihm folgten dann diese drei Priesterinnen. Die hatten Kaurimuscheln in den Haaren und ganz viele bunte Ketten um den Hals. Und dann kamen die Teilnehmer. Und einige von denen trugen dann also diese Holzfiguren auf dem Kopf, andere wedelten mit Efeu und Tannenästen. Und dazu wehten diese weißen Kutten im Wind und ertönten die Glockenschläge. Also das hatte etwas sehr Sakrales und Anmutendes.
Ihr seid aber dann nicht im Gropiusbau geblieben, sondern ihr seid auch raus auf die Straße. Das war ja wahrscheinlich dann so ein Moment, wo es vielleicht ein bisschen gekippt ist, weil die Leute draußen waren ja nicht in dieses Ritual eingeweiht und fanden das wahrscheinlich ein bisschen, zumindest überraschend, würde ich mal denken.
Ja, auf jeden Fall. Also die Prozession hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Und das war ja auch wirklich ein tolles Bild. Und Jelili Atiku hat da draußen dann auch noch mal unermüdlich, sehr laut seinen Ausruf wiederholt. Also die Passanten sind stehen geblieben, teilweise von den Fahrrädern abgestiegen und haben zugeschaut. Viele haben fotografiert. Und das wirkte so ein bisschen wie eine Kombination aus Faszination und totaler Irritation.
Und sind die Teilnehmer denn hier auch noch so richtig dabei geblieben oder haben die sich da durch diese Zurschaustellung auch so ein bisschen irritiert gefühlt?
Ja, also es gab sicherlich die, die irgendwie lachten und peinlich berührt waren und sowieso in dieses Ganze erstmal reinfinden mussten. Aber manche waren auch ganz konzentriert und haben ihre Aufgabe sehr ernst genommen. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Andere haben dann aber irgendwann angefangen, sich zu unterhalten. Und für andere wurde dann irgendwann dieses Gewicht der Holzfiguren zu schwer. Die zitterten vielleicht auch vor Kälte. Dieses Konzentrierte, dieses Tranceartige, wie man es von solchen Ritualen aus Afrika kennt, das kam hier nicht wirklich zustande.
Ihr seid trotzdem weitergelaufen. Wo seid ihr denn da lang?
Also wir sind da eigentlich einmal um den Block gelaufen. Und an dieser Gedenkstätte Topographie des Terrors, was ja eine sehr häufig besuchte Erinnerungsstätte in Berlin ist, hielt dann Jalili Atiku nochmal an, verbeugte sich ganz tief und schenkte zusammen mit den Priesterinnen diesem Ort nochmal eine ganz spezielle Aufmerksamkeit. Und da muss ich echt sagen, kippte das Ganze dann auch so ein bisschen. Also ich habe mich da am Rande dann mit einer Teilnehmerin unterhalten, die hat plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl bekommen.
Ich habe mich gefragt, ob das im Ansatz ein bisschen respektlos sein könnte zu diesem Ort, weil ich nicht richtig schaffe, daran zu glauben, dass es da eine Heilung gäbe oder man sich anmaßen sollte, an Heilung zu denken. Und da mache ich jetzt hier mit.
Also das hört man da so raus, diese Teilnehmerin, die hatte da schon einige Zweifel, was jetzt diese Art der Auseinandersetzung mit der Geschichte angeht. War das dann am Ende auch so die Mehrheitsmeinung, also dass diese Art von Ritual dann vielleicht doch nicht so passend ist für die spezielle deutsche Geschichte?
Unterschiedlich. Also einige waren sich, glaube ich, einig, dass es schwer war, in diesen konzentrierten Zustand zu kommen, wo geballte Energie auch erst entstehen kann. Aber manche hatten schon das Gefühl, dass es eine Auseinandersetzung mit Geschichte, also mit vielleicht der eigenen, der Familie, der des Ortes oder unserer Deutschen gegeben hat. Und die konnten das zulassen und sich darauf einlassen. Also mir persönlich, muss ich sagen, fehlte diese Verbindung zwischen dem Yoruba-Ritual und der Geschichte oder dem Erinnern. Und ich fand, da war jeder schon sehr auf sich selber angewiesen.
Also ich frage mich das auch, ob es jetzt in diesem Kontext überhaupt um Heilung gehen muss. Es soll ja eigentlich gerade nicht um das Vergessen gehen oder darum, sich mit dieser Geschichte in irgendeiner Form zu versöhnen.
Das kann ich nachvollziehen, aber das war auch gar nicht das Anliegen des Künstlers.
Of course you cannot get rid of it, because it kept coming back.
Wir können die Vergangenheit nicht loswerden, sie ist Teil unserer Realität. Das sagte Jalili Atiku. Heilung heißt eigentlich, sich permanent mit etwas auseinanderzusetzen, Antworten zu suchen und das Erlebte zu verarbeiten.
Deal with it. Process it.
Okay, das kann ich jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Also ich verstehe das jetzt erstmal als ein Ritual, das so eine Art neuen Raum eröffnet für Reflexion, um vielleicht auch um irgendetwas zu spüren. Ich glaube, jetzt mit diesem Bild, also da Platz zu schaffen, kann ich in diesem Zusammenhang dann auch besser leben als mit dieser Idee von Heilung. Vielen Dank, Sonja, für das Mitmachen bei diesem Reinigungsritual.
Gerne.
Ums Erinnern und Vergessen geht es heute in der Echtzeit. Und auch wenn es oft so wirkt, als würde einem das Vergessen einfach so passieren, während das Erinnern eher ein bewusster Akt ist, ist es manchmal genau umgekehrt. Zweifel, was das Erinnerungsvermögen angeht, sind also mitunter durchaus angebracht. Und solche Zweifel treiben auch Rick Minnick um. Nach einem scheinbar harmlosen Autounfall behauptet sein Vater, er könne sich nicht mehr an sein altes Leben erinnern, auch nicht an seine Kinder. Rick, der Sohn, will das nicht glauben und trotzdem muss seine Familie mit den Konsequenzen leben. Bettina Ritter über ein Familiendrama, das Rick auch in einem Film verarbeitet hat.
I asked Dad why his memory still hadn't returned.
Vor ein paar Jahren habe ich Dad gefragt, warum seine Erinnerung noch immer nicht zurückgekehrt ist. Er sagte, ich bin jetzt der neue Richard, nicht mehr Dad.
Rick ist Anfang 20, als sein Vater sich nicht mehr daran erinnert, dass er einen Sohn hat. Auch seine zwei Töchter und seine zwei kleinen Kinder aus seiner zweiten Ehe hat er vergessen.
Meine Halbbrüder, die waren damals 3 und 8 Jahre alt. Es hat sie viel intensiver getroffen als ich natürlich. Ich war schon erwachsen hier in Europa. Aber sie haben von einem Tag auf den nächsten miterlebt, wie ihr Vater verschwunden ist, geistig.
I just finally talked to Justin. And I just tell him Daddy's not feeling well.
Ich habe endlich mit Justin gesprochen und ihm gesagt, Daddy fühlt sich nicht gut. Und er weinte und weinte, weil er wusste, irgendwas stimmt nicht mit seinem Vater. Und er fragte, wird er jemals wiederkommen?
Justin, mein Halbbruder Justin, war 8 Jahre alt, als der Unfall passiert ist. Und 2 oder 3 Jahre später, glaube ich, ist die Ehe auseinandergegangen von Justins Mutter und unserem Vater. Und dann ist er abgedriftet zu den falschen Jungs sozusagen und hat mit Drogen angefangen. Und es wurde immer schlimmer. Am Ende war er heroinabhängig 10 Jahre lang. Und das war der Zustand, als wir den Film gedreht haben.
Maybe it came up that, yeah, he did lose a lot of his memory.
Vielleicht hat er tatsächlich einen Großteil seiner Erinnerungen verloren. Aber alle Ärzte haben gesagt, wenn er sein Gedächtnis wirklich wiederhaben möchte, dann könnte er. Vielleicht wollte er einfach nicht.
I think maybe, you know, he just didn't want to.
Justin, Rick und die anderen Geschwister zweifeln. Hat ihr Vater wirklich seine Erinnerung verloren? Oder wollte er sich aus seinem alten Leben mit Arbeitslosigkeit, Affären, finanziellen Verpflichtungen und einem Bankenbetrugsskandal, in den er verwickelt war, lösen? Auch wenn das hieß, seine Rolle als Vater, Bruder und Ehemann aufzugeben.
Irgendwann habe ich aufgeschrieben, wenn dein Vater sich nicht mehr an dich erinnern kann, ist er immer noch dein Vater. Heute würde ich sagen, ja, der ist immer noch mein Vater.
Rick stellt sich damals viele Fragen. Sollte sein Vater doch sein Gedächtnis oder zumindest einen Teil davon verloren haben, würde das bedeuten, dass auch ein Teil von ihm, dem Sohn, abhanden gekommen ist?
Wenn die Erinnerungen von unserem gemeinsamen Leben nicht mehr bei ihm vorhanden sind, dann ist es wie eine Quelle weniger, was man im Leben hat.
Wenn Rick und sein Vater sich jetzt sehen, geht es meist um dessen angeschlagene Gesundheit. Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Der Vater heiratet zum 3. Mal, der Kontakt zu seinen Kindern wird immer weniger.
Mit der Zeit habe ich mich damit abgefunden. Ich habe selber 5 Kinder, ich habe ein eigenes Leben und der Film und diese Gedanken über meinen Vater, das hat mich immer wieder in die Vergangenheit zurückgezogen und zurückgeholt.
Rick ist jetzt selbst über 50 und hat eigene Erinnerungen geschaffen, gemeinsame Erlebnisse mit seinen Kindern, Referenzen für die Zukunft.
Weil ich merke, das sind einfach diese stärkeren Augenblicke zwischen Menschen. Sie haben immer so mit dieser gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Es gibt Gründe dafür, dass wir Freunde haben aus der Schulzeit oder so, die wir vielleicht jahrzehntelang nicht mehr gesehen haben. Aber wenn es zu einer Begegnung kommt, dann ist es wie gestern. Diese starke emotionale Bindung hat unmittelbar mit den Erinnerungen zu tun.
Eine emotionale Bindung, die verloren geht, wenn das Nicht-Erinnern zur bewussten Entscheidung wird.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Auf der Straße pinkel ich nicht.
Auf der Straße pinkel ich nicht.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich. Aber ich klebe Schilder auf Telefonzellen.
Für Damen.
Für Damen.
Für Herren.
Für Herren.
Auch grundsätzlich.
Auch grundsätzlich.
Willkommen bei Torten an ungewöhnlichen Orten. In einem Yoga-Zentrum eine Torte zu essen, ist eine Herausforderung. Heute probieren wir eine Donauwelle.
Die Donauwelle ist ein gehobener Trostkuchen. Wer sie isst, denkt nach. Auch in diesem Entspannungszentrum sorgt sie für Erdung und Bodenhaftung. Sie lockt die Meditierenden ins Hier und Jetzt zurück.
Die Donauwelle ist durchzogen von hellen und dunklen Teigschichten, die den Wellengang der Donau andeuten wollen. Alles fließt, alles lässt sich gehen.
Stellen Sie sich die Donauwelle als Vollkornkuchen vor. Hm. Manchmal wirklich überheblich, nur gesund sein zu wollen. Die Donauwelle ist nicht da, um auf sie zu verzichten. Sie gestaltet den Übergang vom Gewöhnlichen zum Genuss mit einem Augenzwinkern. Nun weiß ich wieder, wie sich Glück anfühlen muss.
In einer Sendung über das Erinnern und Vergessen darf diese Frage nicht fehlen. Wie war doch gleich Ihr Name? Die meisten kennen wahrscheinlich so eine Situation, einen Namen nicht gespeichert zu haben. Das kann ziemlich peinlich werden. Dabei ist es gar nicht so leicht, sich Namen zu merken. Oft fällt ja so ein Name nur einmal und wird nicht ständig wiederholt, wie andere Worte, die wir im Laufe unseres Lebens uns einprägen. Was also tun, damit wir uns an unser Gegenüber erinnern? Katharina Kühn hat sich aus ganz persönlichen Gründen auf die Suche nach Hilfe gemacht.
Am schlimmsten war es bei Sabine. Dreimal habe ich mich ihr vorgestellt. Beim dritten Mal in einer Bar in Neukölln lachte sie schon, als ich die Hand ausstreckte, um meinen Namen zu sagen. Zumindest bin ich nicht die Einzige, der das so geht. Sonst würde Julia Kunz, Julia wie Romeo und Julia und Kunz wie Hinz und Kunz keine Seminare geben. Sie ist Gedächtnistrainerin und hilft beim Namenmerken auf die Sprünge. Heute in Leipzig beim Jungen Bundesverband Lohnunternehmen, also Nachwuchsdienstleistern in Land- und Forstwirtschaft.
Wenn ich Dinge nicht wiederhole, dann merke ich mir sie nicht. Wenn sie jetzt nicht besonders emotional sind, dann merke ich sie mir nicht. Und es ist nicht der Name, das emotional ist, es ist ja der Mensch an sich.
Das kennt auch Christian, der bei einer Maschinenfabrik im Marketing arbeitet.
Momentan ist es so, dass ich mir vorher halt schon Gedanken mache, so nach dem Motto, den Namen, den musst du dir aber merken, gerade wenn man noch weiß, ob die Person beruflich wichtig ist oder wie auch immer. Und dann hämmert man das sich so in den Kopf ein, den muss ich mir jetzt merken. Und dann ist ja eigentlich so nach 2 Minuten, wenn es lange dauert, schon wieder weg.
Kein Wunder. Mitarbeiter im Vertrieb oder im Marketing haben ständig mit neuen Kunden zu tun. Aber auch Lehrer, Ärzte und eben auch Journalisten müssen sich viele Namen merken. Und in großen Firmen ändern sich die Mitarbeiterteams permanent. Oft gehören auch internationale Kollegen mit ungewohnten Namen dazu. Für diese Menschen, Leute wie Christian und mich, hat Julia Kunz einen 5-Punkte-Plan entwickelt. Als erstes empfiehlt sie,
das Gehirn auf dieses Thema einzunorden, also mit meinem Gehirn zu sprechen und zu sagen, liebes Gehirn, ich gehe jetzt auf diese Veranstaltung und sobald ich durch diese Türe gehe, werde ich einen Namen hören. Und bitte, liebes Hirn, merk dir diesen Namen.
Also erst einmal gut zureden, dann, logisch, den Namen auch wirklich verstehen, im Zweifel nachfragen, wiederholen, den Namen ins Gespräch einbauen. Dann darauf konzentrieren, was mir an diesem Menschen gleich aufgefallen ist. Buschige Augenbrauen, ausgefallener Haarschnitt, hübsche Ohrringe. Und diese Auffälligkeit verbinde ich mit einer Assoziation zu dem Namen. Frau Bär mit den großen Ohrringen hat einen Braunbären, der in ihren Kreolen schaukelt zum Beispiel. Denn unser Gehirn kann sich Bilder sehr viel besser merken als abstrakte Begriffe wie Namen. Im Seminar sollen die Dienstleister den 5-Punkte-Plan gleich ausprobieren.
Dann üben wir das jetzt gleich. Ich habe euch 10 Personen mitgebracht, blende ich jetzt nacheinander ein und die Namen dazu. Also es ist immer die Situation, Auffälligkeit suchen, eine Assoziation zum Namen. Ihr schaut euch das an, was ihr euch davon merken könnt.
Und was soll ich sagen? 6 von 10 Namen hatte ich mir auch nach 3 Minuten noch gemerkt. Ob ich sie länger gewusst hätte, kann ich nicht sagen, aber es ist ein Anfang. Manche Leute sind dann natürlich motivierter als ich. Boris Konrad merkt sich in 15 Minuten 215 Namen und die passenden Gesichter. Er nutzt sein Gedächtnis, um Weltmeisterschaften zu gewinnen und am Donders Institute for Brain Cognition and Behavior in den Niederlanden zu forschen. Und er hat noch einen anderen Tipp, um sich Gesichter besser einzuprägen.
Was ich immer empfehle, ist, dass man sich die Person, die man gerade sieht, vorstellt, vor dem inneren Auge im Kopf, wie diese Person etwas tut, was sie gerade nicht wirklich tut. Wenn ich das schaffe, schaffe ich nämlich das Bild, was ich eigentlich nur mit den Augen sehe, wirklich aufzunehmen und zu bearbeiten. Dadurch wird das viel stärker im Gehirn verarbeitet und am Ende auch viel besser abgespeichert.
Im Zweifel bei dem ausgedachten Bild so kurios wie möglich werden, merkwürdig halt. Bei Boris Konrad, der eine schwarze Kastenbrille trägt, stelle ich mir Boris Johnson vor, der im Inneren des Brillengestells mit einem Rad, Konrad, waghalsige Stunts vollführt. Übrigens sollte man diese Assoziationen in den meisten Fällen der Person lieber nicht sagen.
Wahrscheinlich nicht, denn selbst wenn das Bild lustig ist, die meisten Menschen fühlen sich ja doch irgendwie abgewertet, wenn man sich nicht an ihren Namen erinnert. Man sollte sie also wohl besser mit den eigenen Gedächtnisbrücken verschonen. Vergessen oder erinnern, das ist auch ein Thema, das Internetkonzerne ziemlich auf Trab hält. Es gibt nicht nur ein Recht auf Löschung, sondern auch eine Pflicht, wenn es denn um bestimmte Daten geht. Das Problem dabei, die Tausenden von Menschen, die die Inhalte löschen, werden zum Teil mit Bildern konfrontiert, die sie selbst nicht mehr vergessen können. So ging es auch Chris Gray. Er arbeitete knapp ein Jahr als sogenannter Content-Moderator für einen Vertragspartner von Facebook in Irland. Seine Aufgabe war es unter anderem, Inhalte wie Folter, Kindesmissbrauch, Mord, aber auch Hassbotschaften und Mobbing-Videos zu sichten, zu beurteilen und gegebenenfalls eben zu löschen. Bis zu 800 sogenannter Tickets, also Fälle, bearbeitete er pro Tag für gerade mal 12,98 Euro die Stunde, eine Arbeit, die ihn am Ende krank machte. Nun klagt Gray in Irland gegen Facebook und seinen Vertragspartner CPL. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum er das denn macht.
It was because I was angry. I suddenly realized how much this work affected me.
Weil ich wütend war. Ich habe plötzlich gemerkt, welchen Einfluss diese Arbeit auf mich hatte. Und ich konnte mit niemandem darüber reden, weil es diese Vereinbarung gibt, die sie wie eine Waffe einsetzen, damit die Leute bloß nicht darüber sprechen, wie es ihnen wirklich geht. Ich habe noch nicht mal mit meiner Frau darüber gesprochen.
Sie verklagen Facebook und CPL jetzt. Ja, was werfen Sie denn dem Konzern konkret vor?
Well, after I'd been away for a while, I discovered that I was just always angry.
Als ich schon eine Weile nicht mehr in dem Job gearbeitet hatte, da merkte ich, dass ich ständig wütend war. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte jede Menge Probleme. Und dann wurde ich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert. Jetzt möchte ich dafür entschädigt werden. Für die Einkommensausfälle. Für das, was diese Arbeit mit meinem Leben gemacht hat. Nichts hat mich jemals so sehr beeinträchtigt.
Nothing has ever affected me like this.
In welchen Situationen haben Sie denn dann Symptome von diesem posttraumatischen Belastungsstörungen? Also wie taucht das auf konkret?
The first one that you notice is just sleep.
Ich schlafe schlecht. In den letzten Jahren vielleicht 4-5 Stunden pro Nacht. Das war früher anders. Ich bin sehr schnell aufgebracht. Ich lege mich mit Leuten an oder ich habe das Gefühl, fliehen zu müssen. Wenn ich über die Inhalte spreche, mit denen ich zu tun hatte, dann fange ich in der Öffentlichkeit an zu weinen. Letztens hatte ich eine Panikattacke, nur weil ich in einer Situation an etwas erinnert wurde, das ich damals in meinem Job gesehen hatte. Das macht mein Leben sehr schwer. Ich bin labil.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, was da konkret passiert ist, also was Sie genau gesehen haben. Aber kommen wir nochmal auf die Klage jetzt. Was wollen Sie denn mit dieser Klage erreichen?
Ich möchte im Gericht stehen und Facebook mit all den Dingen konfrontieren, die sie schlecht machen. Denn sie wollen einfach nicht zuhören. Alle Kritik wird in diesem Konzern immer nur nach unten weitergegeben und kommt nie oben an. Ich will, dass sie anerkennen, dass sie Fehler gemacht haben und Menschen Schaden genommen haben. Und sie werden eine Rechnung bekommen, die sie begleichen müssen. Nicht nur von mir. Es gibt noch andere, die darauf warten, Facebook zu verklagen. Facebook wird die Arbeitsbedingungen ändern müssen. Im Moment sind wir für sie nur Teile einer Maschine, die einfach weggeworfen werden, wenn sie kaputt gehen oder ersetzt werden. Das muss sich ändern.
Können Sie mal Ihre Arbeit konkret beschreiben? Also wie waren denn die Abläufe, also Ihre Arbeitsroutine? Wie sahen die Teams aus? Wie hat man da gearbeitet?
Ich habe die Sachen auf meinen Tisch bekommen, die hohe Priorität hatten. Gewalt, Mobbing, Terrorismus. Sachen eben, die schnell bearbeitet werden müssen. 10.000 bis 20.000 Inhalte starten sich da an. Und wir haben uns dann durchgearbeitet. Anschauen, eine Entscheidung treffen, Knopf drücken, nächster Fall. Und so geht das die ganze Nacht. Und du musst natürlich die richtige Regel auswählen. Die Regeln bestanden damals aus 10.000 bis 12.000 Wörtern. Ausführlichste juristische Erläuterungen darüber, was Hassbotschaften sind, was sexuell aufreizend ist, was Schikane, Mobbing und so weiter. Es gibt all diese Regeln und dann musst du aus vielleicht 100 Optionen die richtige auswählen und schon kommt der nächste Fall.
Welche menschlichen Abgründe haben sich denn da für Sie aufgetan? Das klingt ja nach einer Menge schrecklichen Fällen, mit denen Sie da so zu tun haben.
It's everything. All the worst things you can imagine about the human race.
Es ist von allem etwas dabei. Einerseits die schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und dann wieder schlechte Witze. Irgendwelche harmlosen Auseinandersetzungen zwischen Menschen. Jeder empfindet ja etwas anderes als schlimm oder unerträglich und meldet es bei Facebook. Du hast also einmal süße Hundewelpen auf dem Monitor, weil sich jemand darüber aufregt, dass mit Tieren gehandelt wird. Und im nächsten Moment Männer mit Maschinengewehren, irgendwo im Nahen Nahen Osten, die völlig verängstigte Menschen von einem Laster holen und sie zwingen, sich vor einem Graben aufzustellen. Und du weißt, gleich werden sie erschossen. Und du musst dieses Video zu Ende schauen und auf alle Details achten, damit du es beurteilen kannst und weißt, wie du entscheiden musst.
Das klingt extrem schwer zu ertragen, also auch in der Variation dessen, was Sie da zu sehen bekommen haben. Wie hat sich denn Ihr Umgang mit dem, was Sie da gesehen haben, mit der Zeit so verändert?
Ich glaube nicht, dass man abstumpft oder desensibilisiert wird. Am Anfang denkt man nicht darüber nach und man hat nur diese Regeln im Kopf, versucht sie zu verinnerlichen und richtig anzuwenden und da nicht reingezogen zu werden. Du versuchst, Distanz zu bewahren, aber irgendwann merkst du, dass sich immer mehr ansammelt und aufstaut. Letztens hat mich jemand angerufen, der noch bei CPL arbeitet. Der hat erzählt, dass er beim Müll runterbringen auf dem Hinterhof ein Baby schreien gehört hat und direkt alarmiert war und sofort vermutet hat, das Kind wird misshandelt. Er hat dann über die Optionen nachgedacht, die er hat. Die Tür eintreten oder doch lieber die Polizei rufen. Und er stand da im Dunkeln und wusste nicht, was er tun sollte, hatte Panik und brach irgendwann weinend zusammen.
Also diese Art von Arbeit führt irgendwie dazu, dass man sich irgendwie nicht mehr richtig entscheiden kann, man eigentlich total hilflos zurückgelassen wird. Wir haben jetzt ja schon viel über den Inhalt dieser Bilder gesprochen, auch über den Zeitdruck, dem Sie da ausgesetzt waren. Was gab es denn noch für Arbeitsumstände, die diesen Beruf besonders schwer gemacht haben?
Rein vom Umfeld her ist das alles sehr angenehm. Das Büro ist modern, offen, es gibt kostenloses Essen. Aber eigentlich ist deine Aufgabe, die künstliche Intelligenz zu trainieren, damit sie dich eines Tages ersetzen kann. Deswegen gibt es 100 Kategorien, in die du die Inhalte einteilen musst. Ich habe gehört, mittlerweile sind es sogar schon über 250 Kategorien. Du musst ganz genau sein, wenn du eine Entscheidung fällst, damit der Algorithmus das erlernen kann. Facebook ist besessen davon, wie dein Score aussieht. Das wird permanent ausgewertet. Und wenn du zu viele Fehler machst, musst du dich rechtfertigen. Du fragst dich ständig, bin ich gut genug? Habe ich das falsch gemacht? Wird sich jemand umbringen, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe?
Bei Polizisten und Sanitätern ist das ja so, wenn die mit diesen extremen Belastungen konfrontiert werden, dann müssen die regelmäßig Supervision bekommen von auch externen Anbietern. Und bei staatlichen Stellen, die mit Online-Inhalten zu tun haben, da wird auch kontrolliert, dass diese Videos zum Beispiel immer zu zweit angeschaut werden. Warum hat man sich denn bei Ihnen in der Firma nicht besser um Sie gekümmert?
Oh dear, you're asking me to understand Mark Zuckerbergs motives.
Sie wollen, dass ich Mark Zuckerbergs Motive verstehe? Ich weiß es nicht, aber es geht wohl um Geld. Warum beauftragt Facebook externe Dienstleister wie Arvato in Berlin oder CPL in Dublin, wenn sie selbst diese Menschen anstellen und für sie verantwortlich sein könnten? So werden sie auf Distanz gehalten. Wir werden nicht wertgeschätzt. Wir stellen keinen wichtigen Service zur Verfügung, für den man bereit ist, zusätzlich zu zahlen. Sie wollen einfach Geld sparen.
Nach 9 Monaten haben Sie den Job ja dann aufgegeben. Heute leben Sie ein anderes Leben. Wie sieht denn das jetzt aus im Vergleich zu dem vorher?
Ich arbeite mit Menschen. Ich bin in der Tourismusbranche. Ich habe relativ viel Kontrolle darüber, wie ich meinen Tag gestalte. Ich bin also viel glücklicher als früher. Es geht mir viel besser.
Gibt es denn so Bilder, die immer noch da sind, die immer wieder auftauchen von diesem Job?
Vor ein paar Wochen hat mich ein Freund angerufen und wollte reden, weil sich jemand in seiner Familie selbst verletzt hatte. Ich weiß, wie das aussieht. Ich habe das so oft gesehen. Ich habe gemerkt, wie die Panik in mir aufgestiegen ist und habe versucht, sie zu unterdrücken. Ich habe also nicht auf meinen Bekannten reagiert, obwohl der ja mit mir über etwas Schwieriges sprechen wollte. Ein paar Tage später wurde mir bewusst, ich bin kein besonders guter Freund. Und während ich darüber nachgedacht habe, setzte plötzlich die Panik ein. Ich saß gerade in einem Bus. Alles wurde schwarz. Ich konnte 10 Minuten lang nicht sprechen. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war die Erinnerung an eine Erinnerung, die mich außer Gefecht gesetzt hat.
Sie haben ja eben gesagt, Facebook arbeitet mit diesen Content-Moderatoren auch auf diese Art und Weise, wie Sie es beschrieben haben, um ihre Artificial Intelligence immer weiter zu trainieren, damit die immer besser wird. Man kann ja dann auch sich gut vorstellen, dass die in Zukunft den Job, den sie hatten, übernehmen wird. Würden Sie sagen, ist das ein Segen oder ist das keiner?
I don't think the computers will ever be able to do the job.
Ich glaube nicht, dass Computer jemals fähig sein werden, diesen Job zu machen. Sie werden aushelfen können. Wenn ich hasse Deutsche eintippe und das auf Facebook poste, dann wird ein Computer das sicherlich als Hassbotschaft erkennen. Aber was, wenn es komplexer wird? Wenn zum Beispiel, wie neulich in Dresden, ein Busfahrer ein Schild in das Fenster seines Linienbusses hängt, auf dem in Frakturschrift steht, diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer. Wird der Computer damit auch etwas anfangen können? Das mag keine Hassbotschaft sein, aber sicherlich ist das ein Verhalten, mit dem sich viele unwohl fühlen. Ein Computer wird nur Fakten lesen können.
Das heißt, es wird auch in Zukunft Menschen brauchen, die diesen Job machen. Man muss sich allerdings besser um sie kümmern, würden Sie sagen?
Ja.
Vielen Dank, Chris, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben, also auch über Ihre persönlichen Erfahrungen da. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die Zukunft.
My pleasure, thank you.
Ja, erinnern und vergessen, manchmal liegt das beides sehr nah beieinander. Das war die Echtzeit für heute, eine Sendung, die Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren können, genauso wie unsere Echtzeit-Serie. Da erwartet Sie heute nämlich die letzte Folge der Hunde-Lebensberatung. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.